Liebe ZuhörerInnen, wir wollen euch ganz herzlich willkommen heißen zu einer weiteren Folge von Insight, unserem Podcast für die Street Church. Wir haben uns lange nicht gehört. Wir haben das nicht einmal angekündigt, dass wir uns lange nicht wird hören. Da sieht man, dass wir das Projekt doch auch so ein bisschen als Nebenschauplatz immer wieder probieren, aufleuchten zu lassen. Aber wir wollen uns hier in aller Form entschuldigen dafür. Sind aber jetzt zurück, bevor wir loslegen, mit einem kleinen Rückblick. Markus, dir natürlich auch ein herzliches Willkommen.
Danke vielmals.
Es ist ja auch ein bisschen deine Schuld,
Ich übernehme voll die Verantwortung für unsere Absenz. Genau.
Ja, vielleicht kannst du kurz in zwei Sätzen sagen, du bist ja im Sabbatical gewesen, gell?
Ja, das,
so nennt man das.
Ja, nein, es ist nicht ganz korrekt. Das ist ein sogenannter Weiterbildungsurlaub.
Okay.
Weil die Pfarrer sollen ja nicht nur einfach gucken. Sabbatical machen, das klingt ein bisschen zu fest nach Pause, nur Pause, oder? Im Sabbat soll man ja ruhen, sondern sie sollen sich auch noch weiterbilden. Und die Pfarrschaft hat das zu gut, zumindest im Kanton Zürich. Glaube ich, nach 12 Amtsjahren. Ich habe es einfach sehr lange rausgeschoben.
Ja.
Etwa 8 Jahre.
Wir können jetzt rechnen, etwa 8 Jahre.
Ja, ja. Genau, es war einfach nie der richtige Zeitpunkt. Und jetzt habe ich, aber dank einem Deal mit der Kirche, habe ich mich doch dazu lassen. Überreden, ein bisschen, dass ich 3 Monate jetzt mal einziehe und dann nächstes Jahr nochmal 3.
Nächstes Jahr geht nochmal 3.
Ja, darum bin ich 3 Monate weg von der Street Church. Fast ganz weg. Mhm. Nicht ganz, aber.
Es hat mal noch ein paar TikTok-Videoaufnahmen gegeben, gell? Die kann man sich übrigens gönnen. Das lohnt sich sogar.
Also, danke, dass du das sagst.
Wenn man einen TikTok-Account hat, findet man die, aber die sind auch gepostet worden über unsere anderen Social-Media-Kanäle. Wir kommen nachher noch drauf, wenn es dann um den Ausblick geht, auch ins nächste Jahr, was uns wird beschäftigen, oder was uns aktuell beschäftigt, und wir darum, das wollen auch zum Thema machen, weil das ganz auch fest damit zu tun hat, was du erlebt hast in deinem Sabbatical oder eben in deinem Weiterbildungsurlaub, muss ich richtig sagen.
Das ist jetzt perfekt, ja, genau.
Gut, super. Auch, dass das korrekt ist. Da kommen wir noch darauf zu sprechen. Und wir haben auch wie so gesagt, dass wir jetzt so eine Folge wollen machen, doch noch auch in diesem Jahr, wo wir wollen abrunden wollen, auch was in diesem Jahr gelaufen ist. Wir haben vor allem im ersten halben Jahr einige Folgen in unserem Podcast aufgenommen, rausgehauen. Und wir haben wie so gesagt, komm, lass uns mal zurückblicken und unsere ZuhörerInnen mitnehmen auf dem Weg, was uns rund um die Aufnahme, rund um die Folge vielleicht auch dort und da noch mit beschäftigt hat. Wir machen das wie fast immer, sehr spontan. Schauen, wo es uns irgendwie nochmal auch den Ärmel reinnimmt und hoffen ganz fest natürlich, dass wir euch nicht langweilen, liebe ZuhörerInnen, und sonst einfach Feedback, sind wir immer sehr froh und dankbar. Im Übrigen, wenn wir es schon von Feedback haben, freuen wir uns natürlich auch von euch zu hören, was ihr mit der Street Church vielleicht in Verbindung setzt und darum auch spannend fandet, nächstes Jahr mal zu hören in diesem Format. Da sind wir immer sehr offen. Wie eigentlich von Anfang an wollen wir natürlich auch wieder das erleben, das mit den Leuten unterwegs sein, vorwärts stolpern, wo wir in der Street Church Tag in Tag auserleben, so zum Ausgangspunkt machen von den Themen, wo wir eben dann auch darüber schwätzen, über Gott und Welt, was uns bewegt und so weiter.
Ja, und da darf ich gerade etwas da noch dazu sagen, wo mir jetzt gerade so ganz, ganz fest brennt. Ich glaube, dass wir das noch viel mehr könnten trainieren oder üben. Nämlich, dass wir das, was im Leben passiert, probieren, in eine Verbindung zu bringen zu dem, was wir glauben. Das erlebe ich manchmal so ein bisschen im Umfeld, dass es so völlig parallele Welten sind. Es gibt so eine Glaubenswelt mit geübter Praxis, Gottesdienst oder Hauskreis und vielleicht auch eine persönliche, stille Zeit. Die ist zwar so ein bisschen am Abnehmen, habe ich den Eindruck, rundherum. Aber ja, es gibt so die üblichen Tätigkeiten, die man so macht als Christin oder Christ. Und dann gibt es ja so das Leben nebenzu. Und dass das Verbindung hat, dass das kann sich gegenseitig auch befruchten und manchmal auch herausfordern. Nämlich die Frage, hey, ich erlebe eine Welt und glaube vielleicht ganz anders oder da gehen die Sachen nicht auf mit meinem Glauben. Ich bin jetzt bereits ein bisschen auch wieder am Verarbeiten von dem, was ich im Sabbatical, im Weiterbildungsurlaub erlebt habe. Und sehr viele herausfordernde Sachen erlebt, wo ich muss sagen, und jetzt nochmal auf Feld 1 und richtig nachfragen, was Was sagt jetzt da dein persönlicher Glaube dazu, zu dem, was du da erlebst, Armut und so weiter? Also das finde ich, das möchte ich ganz fest allen Zuhörerinnen und Zuhörern ans Herz legen. Hm. Überlegt euch mal, wie fest bringt ihr das zusammen? Euer persönliches Erleben alltäglich mit dem, wie ihr und was ihr glaubt. Hm. Gibt es da Interaktionen oder plätschert das so neben dem Herr einfach parallel? Und ich glaube, das probieren wir auch immer wieder, dass wir so, was wir erleben, eben...
Also beeinflusst sich das gegenseitig,
ja,
das und reflektiert man das auch, oder?
Mhm. Also, genau.
Bis zu einem Grad hin, eben, dass sich auch der eigene Glaube darf verändern,
hey, unbedingt.
Und entwickeln.
Ja, ja.
Und dass es natürlich nicht einfach irgendwie eine stetige Kurve ist, sondern mit ganz, ganz vielen Abbiegungen rechts und links und auf und runter und stolpern und wieder aufstehen und so weiter.
Genau. Und da die Erinnerung, dass halt Statik bringt Sicherheit, Stabilität, aber hat wenig, glaube ich, mit der Dynamik von einer Beziehung zu tun. Und Glauben, Vertrauen ist Beziehung zu unserem Gott und zu Jesus. Und das ist halt eben dann nicht stabil in dem Sinne, dass es unveränderlich ist, sondern genauso Veränderungen unterworfen wie andere, wie jede Beziehung auch. Und dass man das jetzt noch mal sagt, hey, lasst euch verunsichern in eurem Glauben, in dem, wie ihr glaubt, das ist nicht negativ, sondern das gehört in eine lebendige Beziehung rein, dass man das immer wieder neu probiert auf die Reihe zu bringen und ein Stück weit kann man sagen, den Glauben auch wieder ein bisschen neu zu erfinden, indem dass man sich eben in ein Verhältnis setzt zu dem, was uns aus der Welt vom Glauben, aus der Welt von der Bibel, von der Kirche, von unseren Glaubensgenossinnen und Genossen entgegenkommt, dass wir da in ein Verhältnis gehen und, ja, bereit sind, auch uns mitnehmen zu lassen auf die Reise der Veränderung.
Ja, schön. Und das Verhältnis setzen, finde ich, da drin ist ja ganz fest, eben auch das Relationale schon mit drin, wo, glaube ich, jeder Glaube letztendlich auch ausmacht, oder dass man sich auch versteht in Beziehung zu anderen Menschen, in Beziehung zu Gott. Genau. Und das ist immer sehr individuell und hat eine Geschichte, oder? Und nimmt seinen Verlauf, ist prägt von unserer Biografie, prägt von unserem Leben, von dem, was wir hören, erfahren, selber handeln in dieser Welt und natürlich auch, was wir an Impuls auch überkommen.
Super, ja.
Und das hat uns ja auch in diesem Jahr beschäftigt, oder? Das bringt mich gerade auf die eine Folge zurück, wo es darum gegangen ist, dass wir etwas ahnen statt wissen. Magst du dich erinnern?
Ja, natürlich. Ja.
Wo wir gesagt haben, hey, das ist eine geile Ausgangsthese gefunden. Wir haben eigentlich wie, uns die Frage gestellt, die natürlich nicht einfach ist zu beantworten. Und wir auch nicht, also ja, das, da müssen wir viele dicke Bücher darüber lesen, oder? Und um sich da einigermaßen Meinung bilden. Aber schon allein die These, was hat können anders laufen in 2000 Jahren Kirchengeschichte, wenn sich die Kirche und die Glaubensgemeinschaften mehr im Ahnen geübt hätten, anstatt im Wissen bunkern und verteidigen. Über das haben wir uns dort austauscht, weil uns das beschäftigt im Umgang mit unseren Leuten.
Unbedingt.
Weil wir oft auch das Gefühl haben, wir wissen, wenn ein Klient oder Teilnehmer XY zu uns kommt, was der braucht, wie die Geschichte jetzt muss angeschaut werden. Und dass wir eigentlich schon ziemlich gute Lösungstools haben, die man einfach abnicken muss und dann kommt es schon gut.
Genau.
Also so die Vorbedingtheit eigentlich von Ansätzen und von Lösungsversuchen, wo selten halt einfach ziehen, weil man dann meistens zu viel glaubt zu wissen und der Person vielleicht eben auch Unrecht tut, oder? Mit dem. Also wir sind herausgefordert in dem, dass wir probieren, mehr zu ahnen, als zu wissen und mehr auch in der Beziehung herauszufinden, was braucht eine Person, die auch vielleicht zu fragen, was sie braucht. Oder? Und so in einem Austausch zu stehen. Das Gleiche gilt für unsere Theologie. Oder? Das habe ich von der negativen Theologie gelernt, wo Gott immer als der ganz andere versteht, was ich so wichtig finde, dass irgendwie immer wieder mir bewusst zu werden zu lassen, dass die Unbegrifflichkeit Gottes eigentlich immer noch höher und grösser ist als das, was ich von ihm glaube, zu begreifen.
Das wäre jetzt eigentlich mal eine Konstante, oder? Wo man könnte sagen, das ist die Konstante, dass Gott immer noch ganz anders ist und bleibt. Gerade dann, wenn ich den Eindruck habe, jetzt bin ich besonders nahe bei dem, was ich von Gott wahrnehme. Und das ist es doch. Dass ich dann ganz in eine grosse kritische Distanz zu der eigenen Wahrnehmung Gang. Das finde ich eine Konstante im Glaubensleben, dass man das so anwendet. Genau. Hat natürlich auch, ist mir jetzt gerade aufgefallen, bei dem, wo du das jetzt so gut auf den Punkt gebracht hast, Wissen, was ein Mensch braucht. Wissen, wie man glaubt. Wissen, was entscheidend ist im Glauben. Wissen, wer der Gott ist. Wissen, wie es Jesus gemeint hat. Hat mit Macht zu tun. Mhm. Und wir sind gern mächtig. Wir Menschen, also braucht es jetzt keine grosse Beweisführung, um das zu zeigen. Macht ist für den Menschen ganz wichtig. Dann ist er handlungsfähig. Dann kann er bestimmen, dann kann er steuern. Und ich glaube, das steht in einer grossen Spannung zu der Ohnmacht von Gott, die ja für viele Menschen ganz schwierig ist zum Aushalten, dass Gott nicht allmächtig, sondern in erster Linie auch als ohnmächtiger Gott uns in Jesus entgegengekommen ist. Abgesehen von dem Aufblitzen vom Reich Gottes, von der neuen Welt, die Wunder und so weiter. Aber da ist doch ganz viel Ohnmacht in dem Leben von Jesus gewesen. Und das ist schwierig, damit umzugehen. Und ich habe jetzt in dem Jahr, wenn ich zurückschaue, vor allem auch für mich mitgenommen, immer dann, wenn ich mir sage, oh, es ist jetzt eigentlich schwierig, dann wird es interessant für mich. Mhm. Und das hat sich auch jetzt im Sabbatical eigentlich bestätigt, dann, wenn ich verunsichert werde, in der eigenen Vorstellung, im eigenen Bild von Gott, im eigenen Wahrnehmen vom christlichen Glauben und im eigenen Wahrnehmen von mir selber, dann ist das eine Verunsicherung. Ja, zuallererst. Und ich merke, da habe ich auch einen Reflex, oder? Und sage, lieber nicht. Ich wüsste es doch. Ich würde es gerne behalten, das, was ich weiss. Aber es ist extrem spannend, wenn ich mich dem aussetze.
Ja, und es ist wirklich ein Aussetzen, weil es ist sehr anstrengend auch.
Ja, es ist wirklich anstrengend.
Verunsicherung ist etwas, was man eigentlich gerne vermeidet. Du hast vorher gesagt, Wissen ist Macht, Wissen ist ja auch Sicherheit.
Absolut, das gehört alles zusammen.
Ja. Das gehört ganz fest zusammen und ist nicht verbunden miteinander. Und nicht wissen und aushalten, Verunsicherung aushalten, oder? Auch Gott als der Unbegriffliche auszuhalten, was sich mir immer entzieht, meiner Erkenntnis entzieht, ist absolut anstrengend, oder? Und ist aber, glaube ich, darum würde ich das auch unterstreichen, auch in meiner Erfahrung, absolut unabdingbar, um einen Ort zu finden, wo man wirklich offen wird für das, was im Moment, was sind aktuelle Beziehungen, was in meinem eigenen Leben, in meiner Wahrnehmung auch darf an Gottesbegegnungen stattfinden, an Veränderungen stattfinden. Die vulnerablen Zeiten sind oft die, wo, dann, wo man irgendwie auch ganz viel erlebt, oder? Und auch ganz viel Prägung nachher mitnimmt. So. Okay, spannend. Markus, du hast vorher, das habe ich noch geil gefunden, du hast vorher gerade so kurz eigentlich angeteased, wir haben sie nicht abgemacht, oder? Auch mit deiner Ermutigung an die Zuhörenden, dass sie sich probieren, auch wieder zu überlegen, wie sie ihr Erleben in der Welt und ihren Glauben wieder stärker zusammenbringen, oder? Wie das könnte gelingen, dass das nicht...
Genau, in der Beziehung gesetzt, ja.
Wie das könnte gelingen, dass das nicht einfach ausgelagert ist im Gottesdienstbesuch am Sonntagmorgen, wie man ähnlich abläuft. Oder in die stille Zeit, wenn auch immer die stattfinden, sondern dass das noch mehr Hand in Hand geht. Das hat mich erinnert an unsere zwei Folgen Anfangsjahr, wo wir über Christen Menschen ausgetauscht haben, die eigentlich immer wieder sich auch als Heuchler zeigen. Oder wir haben da zwei Folgen gemacht. Das eine war, wir haben die so genannt, Christenmenschen sind Heuchler, warum das gut so ist. Und dann noch eine Folge, wenn man so will, Christenmenschen sind Heuchler, warum das endlich aufhören muss. Habe ich noch recht spannend gefunden, mit dir über das Thema auszutauschen. Weißt du noch, was wir dort zusammen gemacht haben? Es ist lang her, gell?
Ja, natürlich. Nein, das ist noch sehr präsent. Und ich glaube, das bleibt das Thema, weil es ein Entwicklungsthema ist. Also das Entwicklungsthema, warum es gut ist, dass wir Heuchler sind, die Herausforderung, Jesus zu imitieren.
Genau.
Sind wir ja nie, werden wir nie sein. Und es ist die totale Überforderung, wählen wie Jesus zu sein. Und wenn man es aber nicht als, wie soll man sagen, Flughöhe nimmt, die wir erreichen müssen, sondern als Potenzial, das wir uns drin trainieren können. Aber ganz frei, unabhängig, was wir da erreichen, in dieser Imitation, Annäherung zu Jesus, Annäherung, wenn wir das wirklich so ganz frei nehmen, ist es ja auch etwas Wunderbares. Wir können mehr so wie die werden, die uns so lieb ist, wo man auch, also es geht mir auf jeden Fall so, wo ich wirklich bewundere, wo ich so viel Anziehungskraft spüren, die Art und Weise, wie er ist. So ein bisschen mehr von dem zu haben im eigenen Leben, finde ich, wow, das ist eigentlich noch, es ist super herausfordernd, aber in einer guten Art und Weise. Und darum, kräftig, in Abwandlung von einem Wort von Luther, kräftig darauf losheucheln, imitieren, im Wissen, dass es immer nur fragmentarisch bleibt, Stückwerk, aber so ein bisschen mehr Jesus in dieser Welt, ist nicht schlecht. Und wenn er durch mich darf, ein bisschen mehr ahnbar werden für andere Menschen. Mhm. Wunderbar. Das ist das Erste und das Andere natürlich, ja, das ist das, was mich auch selbst ganz ehrlich immer wieder bei mir beschäftigt. Dass ich nach wie vor in der Versuchung bin, jemanden müssen zu sein, wo ich nicht bin. Und zwar nicht, weil ich jetzt will Jesus imitieren, sondern weil ich den Eindruck habe, also wenn er mich wüsste, was da oben auch sonst noch für Gedanken sind und für Versuchungen, dann würde er doch anders denken über mich. Und darum will ich ihm das nicht wirklich so ganz und gar zumuten. Und das macht, da verspielen wir etwas. Das war, glaube ich, die Erkenntnis für mich auch gewesen. Da verspielen wir ganz viel Freiheit und Echtheit. Und ich übrigens bei Jesus extrem stark gesehen habe, dass er wie nicht toleriert, dass Menschen jemanden gespielt haben. Das hat er immer gerade auf die Seite geräumt, die Schauspielerei. Und ist die Echtheit innen, oder? Von,
das ist
die Wahrheit, die Realität von einem Menschen.
In der Realität von einem Menschen, das ist ja etwas, was unsere Gesellschaft, unsere Zeit heute extrem beschäftigt. Man spricht ja, wir reden einmal von dem Zeitalter, von der Authentizität, oder? Wo irgendwie das so ein wichtiges Wort auch darstellt, dass es schon fast wieder Unwortcharakter hat vom Jahr, oder? Gibt es ja auch mal so eine Benennung. Aber wo man doch auch spürt, da ist eine Sehnsucht da nach Echtheit in der zwischenmenschlichen Beziehung. Und die Gefahr, die wir eigentlich dort ausgemacht haben in diesem Podcast und die wir auch bei uns selber natürlich ganz fest auch immer wieder ausmachen, verortet, ist, dass gerade im christlichen Kontext, Kontext von christlicher Gemeinschaft, von Kirche, wir allzu oft auch ein Bild wird von sich wiedergeben, wo heilig wirkt, wo schön wirkt, wo unantastbar wirkt und dass es einfach schon extrem anstrengend ist und auch ungewohnt, weil nicht wirklich etabliert, dass man sich einander zumutet mit all diesen Abgründen und Brüchen, wo man nicht einfach nur nicht mehr verdecken kann, weil sie im Lebenslauf stehen, sondern wo eben vielleicht auch einfach nur gedanklich da sind. Oder verdeckt. Und ich bin mega fest mit dir. Ich glaube, das ist ja immer ein Thema, wo man am besten selber bei sich anfängt und vorlebt und Leute kann so auch einladen, in ein gegenseitiges sich zumuten. Aber ich wünsche mir das weiterhin für christliche Gemeinschaft, für die Street Church, aber auch für ganz viele andere Orte, dass Menschen, die säkular geprägt sind, nicht mit Kirche am Hut haben, dürfen als einer der ersten Gedanken mitnehmen oder auch vielleicht sogar aussprechen, wenn sie Christen treffen oder mit Christen zu tun haben, christliche Gemeinschaft vielleicht reinschauen, dass dort echte Gemeinschaft gelebt wird. Eine ehrliche, echte Nachfolgegemeinschaft.
Hey, und da kommen wir jetzt gerade in den Sinn. Ich habe mir für das nächste Jahr so eine Persönlichkeit aus dem Neuen Testament zum persönlichen Vorbild gesetzt.
Oh, was ist das?
Ja. Und das kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Ich glaube, es ist wirklich eine der allerersten Christinnen, in dem Sinn, wie du das jetzt gerade gesagt hast, nämlich die Begegnung mit einer ganz echten Person, wie wir ja gerne wären und noch mehr wären. Und das ist die stadtbekannte Sünderin. So schön euphemistisch ein bisschen umschreiben. Das war die Prostituierte, die die Party von den Pharisäern beim Simon die Heim gestürmt hat und dem Jesus sich zugemutet hat. Nicht nur dem Jesus mit ihren offenen Haaren, mit ihren Tränen, mit dem Salben von den Füßen von Jesus und Abtrüchnen von den Tränen mit den Haaren. Die unglaubliche Echtheit in einer Gesellschaft, wo das absolut nicht gegangen ist.
Also 1000 Tabus
gebrochen. Hey, aber alle, wirklich, die hat nichts ausgelassen. Die hat, das ist doch wahnsinnig, wie die Frau sich dem Jesus und der ganzen Gemeinschaft, dort, die sich versammelt hat, zugemutet hat. Das ist für mich das Vorbild. Ich bin einfach noch weiter weg, das ist eine andere Liga. Aber für mich ist es allerdings noch wichtig, dass ich nicht einfach nur einer so einer Geschichte einmal begegne. Ich bewege das dann. Also ich mache das auch oft während dem Autofahren, wenn ich nicht gerade einen Podcast höre. dass ich um so eine Person herumdrehe und mir überlege, was sind ihre Lebensumstände waren, mich hineinbegib und mir versuche zu vergegenwärtigen, was es bedeutet hat. Und das ist wirklich mit jeder Stunde, wo ich mehr über die Frau nachdenke, merke ich, wow, Jesus hat sie zu Recht, und Simon ist natürlich auch wieder ein Tabu gewesen, das er gebrochen hat, eine Prostituierte an einem rechtgläubigen, orthodoxen Pharisäer als Vorbild zu präsentieren, ist wieder mal so ein typischer Jesus gewesen. Ne? Mhm. Und er hat aber einen guten Grund dafür, weil ich glaube, es geht genau um die brutal, ist ja etwas Brutales an Echtheit, ist ja etwas Brutales, oder nicht? So das unmittelbare, direkte. Er hat gute Gründe dafür. Und darum ist die stadtbekannte Sünderin, wie sie auch immer geheissen hat.
Das Vorbild im 2024 für den Markus Giegel.
Ja, ein Hure.
Ja, das Vorbild, wow, okay. Ja,
super.
Danke für das
wirklich erzählen. Das war ein bisschen steil gewesen, aber ja.
Steil, aber ich finde, ja, ist schon etwas, was ich mitnehme. Als Inspiration. Cool, ja. Spannend. Wir sind weiter vielleicht auch noch auf dem, in dem Rückblick, gell? Können wir noch schnell auch uns überlegen, was wir sonst noch so gemacht haben. Ich mag mich gut erinnern, vor allem noch an eine Folge, Markus. Wir haben ein einziges Mal bis jetzt sexualethisches Thema.
Über den Sex geredet,
ja. Und wir haben über Homosexualität und die Street Church geredet. Wir haben es nicht allein gemacht, sondern wir haben zwei wunderbare Gäste gehabt, Lina und Esther, die mit uns das ja, Thema bewegt haben und ihre eigene Geschichte auch zeugnishaft geteilt haben. Ja, und was ist nachher passiert? Wir haben tatsächlich Downloadzahlen gehabt, die bis heute unerreicht sind in unseren anderen Podcasts, und nicht nur unerreicht, sondern wir haben mit diesem Podcast tatsächlich viermal so viele Klicks oder Downloads ja, zu verzeichnen, wie beim zweitmeist gehörten.
Krass, hä?
Ja, das ist krass. Man kann das jetzt ein bisschen belächeln, weil lustig in Sex-Sales, oder?
Ja, das ist so.
Und gleichzeitig kann man sich schon auch fragen, oder?
Nur ernsthaft, ja.
Und wir werden die Frage natürlich nicht klären und auflösen jetzt in dieser Runde, aber mich beschäftigt das schon, warum um alles in der Welt sind es die Themen, die nach wie vor es so fest ziehen, also und die so fest bewegen und Gemüter erhitzen. Das ist jetzt diesmal nicht gross passiert. Ich habe eine nicht so schöne Social-Media-Begegnung gehabt, wo ich nachher als Freund entfernt wurde bei Facebook. Aber das lassen wir jetzt mal sein.
Das alles gehört zum Märtyrium.
Genau. Also, nicht vom Märtyrium, aber alles andere sind sehr viel wohlwollende, wertschätzende, dankbare Rückmeldungen, was ja schön ist. Ja. Und gleich hat es mich beschäftigt.
Also ich habe eine wilde These. Also jetzt gerade also relativ spontan entwickelt. Also ich glaube, dass ganz, ganz grundsätzlich der Sex uns, jeder einzelne Mensch, ganz stark beschäftigt. Das ist einfach etwas, wo so ein im Betriebssystem das BIOS ist, oder? Wirklich ja, ganz fundamental tief. Da können wir jetzt noch auch am Freud seine Theorien anfügen. Er hat ja fest über die Sexualität auch nachgedacht und über das Prägende, vor allem in der männlichen Sexualität. Da gibt es ein paar ganz stube Sachen, die lassen wir jetzt auf der Seite. Aber was, ja, genau. Aber was mir klar geworden ist, es ist tatsächlich unglaublich stark präsent im Denken, im Fühlen, alltäglich im Mensch. Und gleichzeitig ist ja im Alltag auch in einer sehr sexualisierten Gesellschaft weiter weg und verdrängt. Also ist ja logisch, wir können ja ständig am Arbeitsplatz über Gedanken und Fantasien und so reden, sondern das tun wir auch ein Stück weit verdrängen. Und trotzdem ist es bei allen, auch bei den lieben Glaubensgenossinnen und Genossen, ein Thema, das offensichtlich sehr präsent ist. Mhm. Aber nicht unproblematisch. Mhm. Das ist meine zweite These. Das, neben der Präsenz, ist eine problematische Präsenz. Ich behaupte, und ja, das ist eine Selbstoffenbarung, Sexualität ist nicht einfach etwas, was mal geklärt ist als Christ. Und man weiss jetzt, wie man es macht und wie man es gerne hat. Und man hat das abgesprochen mit der Partnerin. Und vielleicht gibt es aber noch ganz andere Fantasien, gibt es ganz andere Wünsche. Kann ich aber doch nicht darüber reden. Gehört wieder zu dem echt sein, hat keinen Platz. Also es ist eine problematische Auseinandersetzung mit dem Thema. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, die sagen, ich gehe jetzt aber ganz schnell mal in eine Seelsorge und in eine Therapie, weil ich das nicht kann. Kann ja sein, weil ich jetzt niemandem unterstelle. Mhm. Ist sicher auch geprägt von der eigenen Wahrnehmung als 55-jähriger Mann. Und ich finde, das Thema beschäftigt mich nach wie vor. Mhm. Ja. Aber eben nicht gelöst und erlöst, sondern auch immer als problematische Angelegenheit. Und wenn so ein Thema dann lanciert wird, Homosexualität, dann kann man das ja auch ein Stück weit stellvertretend bearbeiten und vielleicht das eigene Ungenügen, das eigene Unwohlsein, vielleicht sogar auf eine dogmatisch korrekte Art und Weise, ich weiss im Fall, wie es müsste sein, kann man das abarbeiten. Ist es eine Stellvertreterfrage vielleicht dann auch, wo etwas stellvertretend diskutiert wird, darüber nachgedacht wird, wo aber eigentlich ganz fest mit mir zu tun hat und mit meiner Befindlichkeit zum Thema Sexualität. Und das ist so eine These. Ja. Ich weiss nicht, was dazu denkst.
Die lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. Ich finde es interessant. Ich werde darüber nachdenken. Mir wäre es noch wichtig zu ergänzen, dass es ja gerade in dem Thema rund um Queerness ganz fest um Identität geht. Oder und längst nicht nur um Sex. Oder,
aber es geht bei uns auch. Ich glaube, es geht eben auch fest um Identität.
Absolut.
Wenn es um den Sex geht. Oder die eigene Sexualität.
Bin ich mit dir einig. Und dort beschäftige ich mich schon halt, oder, dass wir das Thema jetzt bearbeitet haben und der Podcast nachher auch ausgestrahlt haben und mir eigentlich kann festhalten, auch gerade jetzt im landeskirchlichen Bereich oder in dieser Landschaft auch von der evangelischen Landeskirche, ist das Thema eigentlich schon länger durch. Ja? Und wir sind Teil davon und gleich haben wir natürlich auch in unseren Bubbles einen Haufen Leute auch aus freikirchlichem Kontext. Wir selber haben viele Mitarbeitende, die auch zum Teil freikirchlich geprägt sind in verschiedenen Denominationen. Und mich beschäftigt das einfach, dass das nach wie vor an so einen Stellenwert hat, auch mitunter darüber entscheidet, ob man noch einmal arbeiten kann oder nicht. Oder es gibt noch so Exoten. Oder ob man noch einmal auf die Bühne stehen darf oder nicht. Und dort merke ich schon, hey, da haben wir Aufarbeitungsbedarf, haben wir Handlungsbedarf. Und man kann auch nicht einfach, wie es leider auch oft passiert, dann einfach 20 Jahre, nachdem es die Gesellschaft durch hat für sich, dann klein auch einfach beigeben, ohne da einen grossen Aufstand zu machen, im Sinne von, hey, ja, okay, wir geben uns jetzt da dem, einfach hin, wir fügen uns. Das passiert oft, oder? Und ich glaube, bei so Themen, die aber auch so viel Leid mit sich gebracht haben, über Jahrhunderte, gerade auch in den letzten Jahrzehnten,
braucht es
ganz viel auseinander. Und auch ein Anstand zu sagen, hey, wir haben andere Glaubenssätze gehabt, die auch natürlich ein Stück weit historisch bedingt, aus unserer Glaubenstradition vielleicht auch und unseren Biografien bedingt, uns als richtig vorgekommen sind. Wir haben falsch gewusst.
Wir hatten vielleicht lieber geahnt.
Ja. Und wir stehen jetzt aber da und müssen auch realisieren, dass wir Leute Unrecht da haben, verletzt haben, Leute in Situationen gebracht haben, wo sie wirklich in Bedrängnis auch gebracht haben, wo ihre Identität angegriffen war und teilweise wirklich schwerwiegende Folgen auch nach sich zogen. Und das glaube ich nach wie vor, das habe ich schon im Podcast damals gesagt, das braucht es, dass das Kirchen machen, Gemeinden machen, Netzwerke machen und wünsche ich mir ganz viel, wo noch darf im zukünftigen Jahr auch passieren an Aufarbeitung.
Ich bin völlig mit dir, Micha, ich würde auch gerne noch ergänzen, vielleicht wäre es auch hilfreich beim Setzen von Themen und beim kritisch zurückzuschauen auf die Kirchengeschichte, zu fragen, was sind denn die grossen Themen bei unserem Herr Jesus gewesen? Weil, also da haben wir ja doch einen gewissen Reflex in den Evangelien auf, ich gehe jetzt mal von dem aus, was der historisch Jesus auch wirklich an Themen gesetzt hat. Das finde ich spannend. Und das ist schon eine Beobachtung, dass das Thema Sex wenig proaktiv von Jesus ganz, ganz selten, ich wüsste jetzt gerade nicht, welche, an welcher Stelle, dass ich das festmachen kann, als Thema aufgenommen worden ist. Er ist daran geführt worden. Was sagst du zu dem sexualethischen Problem oder Verhalten? Dann hat er geantwortet, er hat gehandelt. Meistens allerdings genau, wenn ich jetzt an die Ehebrecherin denke, versöhnlich, versöhnend. Aber er hat ganz andere Themen. Wir kommen im Verlauf des nächsten Jahres dazu, weil das ist mit ein Teil, kann ich noch ganz kurz einfügen, dass ich angeregt durch die Wahrnehmung von wirklich unendlich verletzender Armut, ich muss es so sagen, in dem Sabbatical, mir überlegt habe, ja, und was sagt denn das Evangelium, was sagt die Evangelien dazu, was sagt der Jesus dazu? Und dann müssen wir feststellen, also das ist tatsächlich, wenn nicht der grosse Schwerpunkt von Jesus, dann ein von diesen grossen Punkten, die ihm ganz wichtig ist. Soziale Ausgleich, die neue Ordnung in der neuen Welt von Gott, dass man anders miteinander umgeht und vor allem die letzten die Ersten werden. Sie sind so, das Spiel klingt gerade an, oder, wenn ich das sage.
Also wir reden nachher noch kurz drüber.
Aber und das,
ein bisschen Ausblick.
Genau, dass wir, meine Rede ist
das Prinzip, oder?
Das Prinzip, was setzt denn Jesus für Themen? Und dass Kirche sich fragt, hey, ist das in einem Verhältnis? Ich meine, die Versessenheit auf Sexualethik von den letzten 2000 Jahren, was da reglementiert und kritisiert worden ist durch Kirche und eben auch Leid verursacht, ist in keinem Verhältnis zu anderen Themen, die Jesus gesetzt hat und Kirche eigentlich immer sehr grosszügig darüber hinweg gegangen ist, zum Beispiel soziale Gerechtigkeit.
Ja, sehr gut, dass du das noch einbringst. Da kann man vielleicht dann noch schnell verweisen. Wir haben ja dann zusammen auch noch ein Gespräch gehabt im Studio bei Live Channel, wo wir den Podcast auch zusammen mit der Evelyn nochmal Revue passieren lassen haben, besprochen haben, auch Feedbacks aufgenommen haben. Und einfach herzliche Empfehlung auch an dieser Stelle. Da finden wir im Archiv bei Live Channel. Wenn euch das Thema noch ein bisschen reinziehen, dann dürft ihr das gerne. Und natürlich noch vor immer auch mit der Möglichkeit, uns Feedback zu geben. Ja, Markus, spannend. Wir sind eigentlich fast schon am Ende. Wir haben unter anderem auch noch über Mündig, Glauben und Leben geschwätzt. Und wir haben auch noch über die Fußwaschung miteinander im Podcast lanciert. Das verlorene Sakrament, oder?
Ja.
Haben wir dort besprochen, dass die Fußwaschung eigentlich etwas von dem demütigsten Akt vom Dienst am nächsten ist, wo wir heute verloren haben und wo du eigentlich auch ein Stück weit in der Kirchengeschichte ein absoluter Fehler vor Ort ist, oder? Dass man das nicht besser gewürdigt hat, nicht auch dem einen Wert zugesprochen hat, was es eigentlich sollte haben. Ich habe noch an die wunderbare Serie müssen denken, im Nachhinein von Salt and Gold, eine Künstlerin. Ja. Wir haben uns die Bilder gegönnt, gell? Die sind ganz günstig.
Nein, aber sie sind wirklich sehr, sehr
das gut. Das sind Bilder, sie nennt das The Footwashing Series. Und wir sehen auf diesen Bildern wunderschön dargestellt, wie Jesus den verschiedensten Personen aus unserer heutigen Zeit eigentlich die Füße wäscht.
Sehr kontrovers. Also
ganz kontrovers. Wirklich ist kontrovers. Da ist der Junkie drin, da ist der Gefängnisinsass
drin. Der Soldat.
Da ist der Queer-Aktivist drin, der Soldat ist drin. Sie hat dann auch noch Sachen veröffentlicht, wo der Trump die Füße gewaschen bekommt, der Putin die Füße gewaschen und so weiter. Sehr kontrovers, wo uns auch ein Stück weit empfindlich auch, macht oder ja, doch auch gewisse vielleicht Abwehrreflexe auslöst. Mhm. Aber ich glaube, etwas, wo wir auch nicht drum herum kommen, als Wahrheit zu anerkennen oder zumindest zu probieren zu denken, dass Jesus all diesen Menschen die Füße wird waschen.
Und das ist ja eine von diesen Stärken von diesen Handlungen von Jesus, dass sie immer dann, wenn sie in uns den natürlichen Abwehrreflex auslösen, müssen wir hellhörig werden. Müssen wir hellhörig werden und sagen, ja, warum denn? Oder? Und uns fragen, wo ist denn das Potenzial? Und ich finde es durchaus berechtigt, dass man ein Bild darstellt, wo an einem Putin und an einem Trump die Füße gewaschen werden, weil dort gehen wir über das über, wo die Mehrheitsmeinung, jetzt mal bei uns im Westen vielleicht, so ist, oder? Das sind Personen non grata, das sind unerwünschte Personen, in dem Sinne politisch gesehen. Und dass man das, die Grenzen übersteigt und bewusst sagt, hey, was bedeutet das jetzt? Das Versöhnungsmoment, wo wirklich ein Grenzt ist bei Jesus, reinzudenken in die Situationen, in die Personen. Und ganz ehrlich gesagt, beim Herrn Putin fällt das im Moment mir noch schwerer als beim Herrn Trump. Aber ich lasse mich jetzt gerade in dem Moment herausfordern und ich möchte die Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen. Überleg dir einmal, geht es dir so ähnlich wie mir? Das ist wirklich, darf ich das jetzt aussprechen, ist eine Person, wo ich denke, das ist jetzt heikel, was ich sage, wo ich denke, es wäre der Welt dient, wenn sie nicht mehr da wäre.
Ich sage es diplomatisch. Bevor, dass du auch so Gedanken hättest.
Ja, ganz ehrlich,
das wäre doch der Welt dient, wieder, oder? Natürlich. Ich frage mich immer wieder, warum sterben Leute oder in meinem Alter, die das Leben noch vor sich haben.
Und wunderbar,
die ganzen Despoten,
ja.
Die werden 80, 90 Jahre alt und sterben meistens noch irgendwo noch im Schlaf, ganz ruhig.
Oder? Muss man aussprechen, oder? Also, wo die Meldung kam, ist, Putin hat Krebs. Dann hat man als Christen so vorsichtig gedacht, ja, so viel Mitleid hat man jetzt nicht. Wäre noch gäbig, wenn es passieren würde, oder? Dahingerafft vom Krebs, Problem weniger. Aber so verständlich und wahrscheinlich auch so akzeptiert, dass das ist, so ein Denken in unserem Umfeld, ist die Frage, ist es wirklich das Denken von Jesus? Und fordert mich natürlich extrem raus, wenn ich so ein Bild sehe. Wie könnte ich dann Versöhnungspotenzial rein denkerisch, glaubensmäßig in diese Situation reinbringen? Wow! Also ich habe keine Antwort im Moment. Aber ich merke, da haben wir das Potenzial vom christlichen Glauben. Da gehen wir über alles raus, was menschlich ist.
Und vielleicht kann man ja auch damit anfangen, oder? Das sind jetzt so die Extrembeispiele, wo ich mich jetzt gerade eigentlich nur überfordert fühle und keine anderen
Gefühle
empfinde. Aber das probieren wir ja auch immer wieder auch zu teilen und euch, liebe ZuhörerInnen, auch zu ermutigen und uns natürlich mit. Dass,
und zuzumuten.
Und zuzumuten, genau, dass wir uns ja überlegen, wo in unserem Umfeld gibt es schon die Übungsfelder, oder wo gibt es die Leute, die uns so dermaßen triggern und nerven, mühsam erscheinen, schön, wo wir damit klarkommen, weil wir sie einfach sehen oder uns vielleicht auch wieder neu müssen dürfen herausfordern lassen, dass wir ihnen nicht aus dem Weg gehen, sondern die Zumutung aushalten und uns überlegen, wo kann so ein Versöhnungsgeschehen, wo kann so ein Dienst, der radikal vielleicht auch erscheint, wo kann der anfangen? In ganz kleinen, einfachen Handlungen. Nehmen wir mit, hast du noch einen Folgegedanken dazu?
Ja, ich habe mir gerade überlegt, will ich jetzt mich da gerade so stark wieder outen, als Pfarrer von der Street Church?
Eigentlich müsstest
du, oder? Ja, das haben wir jetzt gerade gesagt, oder? Wir müssen es ja, weil wir ja wirklich echt sind. Aber ich möchte das sehr, sehr ernst nehmen, weil du jetzt da aufgefordert hast, das in unseren Alltag zu integrieren, die Frage. Die Herausforderung. Und jetzt mache ich halt ein Statement und in einer allgemeinen Form, aber ja, es gibt Situationen, Veranstaltungen in der Street Church, wo es schon vorkommt und es kommt vor, dass ich hoffe, dass vielleicht die eine oder andere Person nicht kommt. Und ich möchte sagen, dass das ist mir sehr wohl bewusst, das ist nicht gut, das ist mir bewusst. Aber es ist, ich bin jetzt sehr transparent. Und zwar einfach, weil ich weiss, dass es dann sehr anstrengend kann werden. Nicht nur für mich, sondern für andere auch noch. Und vielleicht auch kontrovers und herausfordernd. Ja, so ist es. Und dort könnte ich anfangen, oder?
Voilà.
Cool. Nur schon beim Denken. Dass, wenn der Gedanke kommt, die nicht wegzuschieben, sondern ihn aktiv zu bearbeiten und zu sagen, wie kann ich mich auf die Person gut einstellen. Sie kommt und es ist richtig, dass sie kommt. Und ich will mich dem aussetzen. Also
gut, für mich wäre schon gut. Also das ist doch eine Challenge, die du mitnehmen kannst. Und, ich bin sicher, ihr, liebe ZuhörerInnen, habt ja auch den einen oder anderen Namen jetzt im Kopf, wo noch euch auch wollt, vielleicht vorne als kleine Herausforderung in eurem Alltag. Wir gehen zum Ausblick. Wir haben schon recht lange geschwätzt rund um das, was uns beschäftigt hat. Oder eben, wie man merkt, immer noch beschäftigt rund um die Themen, die wir behandelt haben, in verschiedenen Podcast-Folgen. Wir machen den Ausblick kurz und knackig. Es soll mehr auch ein Teaser sein, in dem Sinn, als dass wir natürlich hoffen, dass ihr uns auch im neuen Jahr treu bleibt und mitloset und vielleicht dort und da eben auch eure Meinungen mit ins Spiel bringt. Markus, was ist etwas, das dich beschäftigt? Du hast schon zwei, dreimal so kurz probiert, den Schwenker zu machen. Man merkt, dass das Thema, das verfolgt dich. Das kommt in jedem zweiten Gedanken, ploppt das auf. Es hat mit deinem Sabbatical zu tun. Du hast dort drei Reisen gemacht. Und vielleicht sind es drei gewesen? Doch, es sind drei gewesen.
Ja.
Vielleicht kannst du uns mitnehmen, ganz kurz, was hat dich beschäftigt und was nehmen wir darum auch mit als ein von den Schwerpunkten fürs neue Jahr?
Es sind Reisen gewesen, Gebiet von dieser Welt, wo Armut an der Tagesordnung ist. Man kann sogar sagen, Hunger an der Tagesordnung ist. Das ist für uns wirklich sehr, sehr schwer, glaube ich, überhaupt nur vorstellbar. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich intensiv mit der Armutsthematik angefangen auseinandersetzen. Ich bin noch nicht durch. Ich möchte das noch vertieft jetzt im Alten Testament machen, aber anders in der Evangelie ganz stark gemacht. Und bin zum Schluss kommen, jetzt tue ich natürlich ein bisschen provozieren, bewusst, bin zum Schluss gekommen, dass ich mir ernsthaft überlegen muss, ob ich kann sagen, ich bin Christ. Ich bin nicht mehr so sicher. Was ich damit meine ist, wenn ich sage, ich bin Christ, dann trage ich den Namen von Jesus Christus mit mir, in mir, vor mir her. Das heisst aber auch, dass er vor mir hergeht und ich sage, ich laufe ihm hinten an. Und sehr banal würde das für mich auch bedeuten, dass ich das Wort von Jesus ernst nehme. Das, was er sagt, aber auch erwartet von mir. Und jetzt muss man noch vielleicht eine Klammer machen. Ich bin nah zur Überzeugung gekommen, dass es langt, wenn ich mich in einem naiven Glauben übe. Das heisst nicht, dass ich meine akademische Auseinandersetzung mit der Bibel will canceln, aber ich will auch unmittelbar diesen Text begegnen. Was ich konkret meine ist, fangen wir beim Johannes an, einem Täufer, der sagt, wenn du zwei Hemper hast, dann gib eins weg. Wenn du etwas zu essen hast, dann teile mit dem, der nichts hat. Gut, jetzt habe ich gesagt, ich folge Jesus nach, nicht dem Johannes. Nur hat Jesus gesagt, das ist der wenigste bewusst im Lukas-Evangelium, dass mit dem Johannes die Verkündigung von der neuen Welt, vom Reich Gottes anfängt. Also die Werte fangen dort an, die neuen Werte. Wo? Jesus hat dann auf das noch einen drauf gegeben, an verschiedenen Stellen, wenn es um Reichtum geht, über das wollen wir reden. Ich merke aber einfach, ich habe eine weitgehende Verweigerungshaltung Jesus Christus gegenüber. Und das möchte ich in dieser Art und Weise aussprechen. Hm. Ich verweigere mich Jesus und seinen Forderungen, wenn wir ihm nachfolgen wollen. Das beschäftigt mich. Hm. Und ich nehme nichts von dem zurück. Tatsache ist, ich mache nicht in der Armutsthematik, in der sozialen Ausgleich, was er von mir, von uns erwartet. Mhm. Und über das müssen wir reden.
Ja, gerade auch aus der Konfrontation natürlich mit himmelschreiender Not, ja. Mit Armut.
Ganz genau.
Wo du erlebt hast, in den drei auch, Ländern, wo du bereist hast. Wir haben seither auch viel miteinander geredet und ich glaube, das lohnt sich, um das Thema auf jeden Fall nicht nur in einer Folge, sondern vielleicht auch in zwei oder drei Folgen zusammen zu erarbeiten und zu überlegen, was uns da beschäftigt. Auch aus unseren Erfahrungen, wie du, habe ich ja auch verschiedene so Länder bereist und auch Erfahrungen gemacht, die mich zutiefst ohnmächtig gestimmt haben in diesem Moment. Leider ist es wie so oft oder bei vielen guten, wichtigen Moment und Erfahrungen, dass sie allzu schnell wieder in den Hintergrund treten. Aber in der Erinnerung sind sie mir sehr präsent und ich glaube, da wird uns das Thema beschäftigen, natürlich auch im biblischen Bezug und in dem, was wir sehen, auch vielleicht an vorbildlichem und nicht so vorbildlichem Verhalten in der Christenheit. Und wie ich die kenne, wird uns das herausfordern. Und da bin ich mega gern bereit, auch dazu mit dir den Weg zu gehen. Und das Thema ja, auch uns zuzumuten und allen ZuhörerInnen. Und wir hoffen, dass ihr mit uns den Weg vielleicht geht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, natürlich auch dabei bleiben. Wie gesagt, ihr dürft uns auch gerne mal einen Hint geben, wenn ihr irgendwo eine Idee habt für ein Thema, das euch noch beschäftigt. Und wir schauen, ob uns das auch im Rahmen des Street Church immer wieder begegnet und ob wir da etwas darüber machen können. Wir haben noch so ein paar Slots für Themen offen fürs nächste Jahr. Was rede ich? Wir werden sowieso meistens ziemlich spontan entscheiden, was gerade bewegt und dann über das ins Gespräch kommen. Thema Armut, soziale Gerechtigkeit, Ausgleich. Wo wir da eben gerade auch nicht in den Fußstapfen von Jesus laufen und wo wir uns vielleicht aufgerufen, aufgefordert fühlen, das wir jetzt tun, das wird uns beschäftigen. Und ich freue mich auf den Austausch, Markus.
Danke dir, Michael.
Auch ein bisschen Respekt davor, aber das wird gut.
Hoffentlich auch.
Sehr gut. Also, macht's gut, liebe Zuhörerinnen. Sind uns treu, bleiben dabei. Und ja, Markus, danke fürs Gespräch.
Danke dir, Michael. Gute Zeit allen.